Ja, herzlichen Dank, Paul Gerhard, herzlichen Dank, liebe Gemeinde, dass ich eingeladen bin hier. Ich bin hier in der Gegend eigentlich kein Unbekannter, aber mit der Zeit ist es schon so, dass man sich irgendwo aus den Augen verliert. Ist das okay so mit Ton? Der sagt hier nichts, ne?
So.
Ja, danke also noch einmal und lieber Paul Gerhard, herzlichen Dank für die steile Vorlage und für dein Zeugnis zum Start dieses Textes. Das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt höre, dass Gott hier am Werk ist, dass er Menschen verändert und ja, dass er auch dich verändert hat. Und ich gehe davon aus, dass die anderen auch so durch Gott verändert wurden. Bei mir ist das mit 17 Jahren passiert, aber ich darf jetzt nicht meine Jugendzeit hier aufrollen, denn dann kann ich das, was ich eigentlich vorhatte zu predigen, hier dann nicht mehr weitermachen. Auch an dieser Stelle, ehe ich es vergesse, einen ganz herzlichen Gruß von Udo Fach. Wer kennt Udo Fach? Oh, fast alle. Er predigt heute in meiner Heimatgemeinde. Siehste? In der Zeltmission damals, ne? Also für die, die es jetzt da bruchstückweise das aneinander bringen, wo kennen wir diesen Stiftekopf her? Also ich habe früher 30 Jahre lang in der Zeltmission gearbeitet. Das ist ein Missionswerk des Bundes Freie Evangelische Gemeinden und ich war dort für die Organisation im technischen Bereich und Aufbau, Abbau, Schulung und sowas verantwortlich. Und wenn man ich war fast 30 Jahre da bei dieser Arbeit, dann bin ich nicht in Rente gegangen, sondern aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen und habe dann nochmal was Vernünftiges gemacht in der Industrie. Und das hat sich also, dadurch habe ich hier auch in der Gegend im Saarland und Hessen und Bayern und was weiß ich wo überall meine Spuren hinterlassen und ich bin Gott sehr dankbar, dass es meistens positive waren. Der Text, den Paul Gerhard gelesen hatte, aus dem Propheten Haggai. Der Prophet Haggai hat nicht allzu viel Worte gemacht um seinen Dienst. Es ist ein kleines Buch. Es sind, glaube ich, nur 4 Kapitel. Und in diesen Kapiteln geht es eigentlich darum, um die Motivation des Volkes Israel. Die Geschichtsschreiber berichten, dass diese Begebenheit um 540 vor Christus passiert ist. Also wenn wir heute uns darüber unterhalten, liegt das über 2.500 Jahre schon zurück. Und wenn ihr da nicht ganz mitgekommen seid, dann kann man euch verzeihen. Wer weiß denn noch, was vor 2.500 Jahren passiert ist? Wir wissen ja gar nicht, was voriges Jahr passiert ist. Also, etwa 40.000 Israeliten kehrten aus der babylonischen Gefangenschaft wieder in ihre Heimat zurück. Mit großem Einsatz begannen sie als erstes, man staune, mit dem Wiederaufbau des Tempels. Das Tempel als geistliches Zentrum war für die Israeliten ganz was Wichtiges. Darum haben sie auch in der Gefangenschaft geschmachtet. Sie waren krank, weil sie den Tempel nicht hatten. Dieses geistliche Zentrum, den Mittelpunkt hatten sie nicht. So fangen sie da an und bauen sofort den Tempel auf. Aber sie machen auch die zweite Schicht und arbeiten an ihren zerstörten Häusern, soweit sie noch da waren, und bauen sie auf. Die Begeisterung für diesen Dienst ist allerdings nur von kurzer Dauer und Resignation stellt sich ein. Und da greift Gott selbst ein, denn die Rückkehr aus dem Exil darf nicht Selbstzweck für die Israeliten sein. So, jetzt sind wir zu Hause, jetzt ist alles wie früher und nun ist alles okay. Und das will nicht, sondern Gott will, dass durch die Heimkehr, das heißt, dass diese Menschen sind jetzt aus der Gefangenschaft frei. Sie haben eine Freiheit und dass sie mit dieser Freiheit, die sie leben, Gott verherrlichen, Gott groß machen. Und wenn ich dann in der Resignation verfalle oder was weiß ich was, dann geht das nicht. Und darum ruft Gott um 520 vor Christus, also 20 Jahre später nach der Heimkehr, diesen Propheten Haggai, ein Mensch, der ja, vielleicht war er ein bisschen gebildet und sowas, aber das ist bei Gott kein Problem, sondern er begabt ihn mit seinem guten Geist und schickt ihn zu diesem Volk, um diese Heimkehrer zu motivieren, sie anzuspornen. Also Haggai beginnt mit der Motivation, das wird sogar extra das Datum angegeben, am 1. August 520 vor Christus. Und diese Motivation dauert 24 Tage. Ich gehe mal davon aus, er hat 24 Tage nonstop gepredigt. Müssen wir aushalten heute, ich mache da mit. Und Ausleger, die sind mit diesem Datum nicht ganz einverstanden, aber da lassen wir uns mal nicht beirren, die datieren das auf 2 Monate später. Ja, was macht das so schon bei 2.500 Jahren? Aber dann wird auch berichtet, dass das nicht gleich 100%ig geklappt hatte. Stell dir mal vor, der hatte im August motiviert und da heißt es, da gingen sie dran an die Arbeit, aber im Oktober hatten sie schon die Flügel hängen lassen. Da musste Haggai wieder da mal so eine Spritze geben. Und im Dezember musste er nochmal nachlegen, bis sich das endlich stabilisierte. Und da lege ich etwas rein in diesen Text, was da so nicht steht, dass wir immer bei jeder praktischen Arbeit, die wir tun, das Wort Gottes, das Reden Gottes zu uns nicht vernachlässigen dürfen. Ich gebe dir vollkommen recht, Bibel lesen, Gottesdienstbesuche, Bibelstunden, das kann man normalerweise gar nicht genug kriegen. So ging es mir damals, als ich zum Glauben an Jesus kam. Später hat sich das auch ein bisschen abgekühlt. Aber der Dienst des Boten Gottes trägt eigentlich Früchte, obwohl er immer wieder durch solche Maßnahmen praktisch abgelenkt wird von der Arbeit. Der Dienst Haggais, auch als Verkündiger, ist von großer Bedeutung und spricht sogar in die neutestamentliche Zeit hinein. Da kommt zum Beispiel dieser Satz am Ende, fürchtet euch nicht, das ist eine Zusage Gottes, das ist nicht so, er hat sich das nicht abgerungen, um den Leuten zu helfen, sondern Gott sagt, das sagst du jetzt dem Volk, ihr sollt euch nicht fürchten, denn mein Geist soll unter euch bleiben. Und mit dieser prophetischen Aussage geht er über die Tempelzeit hinaus in unsere Zeit. Der Geist Gottes führt durch das Wunder der Neugeburt, also wenn ein Mensch neu wird, mit Jesus lebt, er wirkt in uns, aber auch, wenn wir mal irgendwo hängen bleiben, er weckt uns. Und ich habe diese Botschaft für diesen Tag mit dem Thema Erweckung überschrieben. Doch was ist Erweckung? Ein altmodisches Wort? Eigentlich nicht, das kommt alle Tage vor. Nun, damit das Wort nicht voller Geheimnisse bleibt und wir jeder eine andere Wortfüllung für dieses Wort finden, will ich das jetzt erklären. In dem Hauptwort Erweckung, der Hauptteil in diesem Wort Erweckung, da steckt das Wort Wecken. Erwecken oder Weckung. Erweckung bedeutet so viel wie richtig wach werden und bleiben. Schließlich kann man ja auch mit offenen Augen schlafen. Jeder von uns hat so seine Gewohnheit, sich am Morgen wecken zu lassen. Ich habe 2 Gewohnheiten, das ist so eine Art Ritual. Und zwar einmal, wenn ich aufstehen muss und das andere, wenn ich aufstehen darf. Also das Erste, wenn ich aufstehen muss, höre ich den Wecker, wie heute Morgen zum Beispiel, ich denke, das piepst hier um dich rum, als wäre es dein Wecker. Es war mein Wecker. Also und da heißt es aufstehen. Ich stehe dann auf. Die Handgriffe sind wie Computer gesteuert und es geht ab, die Zeit ist knapp. Wenn ich aber aufstehen darf, ich bin Rentner und habe schon mittlerweile 14-jährige Erfahrung als Rentner und der Rentner hat gleitende Schlafzeit. Gleitende Schlafzeit, von gleitender Arbeitszeit, das kennen wir, ja. Aber ich habe das jetzt umgelegt auf gleitende Schlafzeit. Ich schlafe dann, wenn ich müde bin. Manchmal gehe ich spät schlafen, andermal stehe ich auch dann spät auf und so. Also, und damit ich auch nicht zu ruckartig geweckt werde durch irgendein Gepiepse, habe ich einen Radiowecker, der ist zurzeit, also meine Radios sind alle auf HR4 eingestellt. Das ist so volkstümliche Musik, lieblich, sehr schön. Manchmal kann man sogar dabei einschlafen. Und wie? Und naja, die Musik beruhigt. Musik, also schöne Musik, beruhigt wirklich. Obwohl, das ist wieder schwierig mit Organisten. Hier will ich mich nicht anlegen. Klavier, mit der Olga, was schöne Musik ist. Ja?
Begeistert. Ich bin begeistert.
Gut. Aber das ist so, dass das Radio nur eine Stunde lang spielt. Und dann geht's aus. Bah, was werde ich panisch? Was ist jetzt passiert? Da fehlt was. Und das macht richtig wach, diese eine Stunde. Na gut, ich hätte normal um 8 Uhr aufstehen müssen, aber ich hatte gleitende Zeit. Also dann bin ich um 9 Uhr aufgestanden, aber durch einen Schreck. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wahrscheinlich macht jeder so seine speziellen Sachen. Aber es gibt Rentner, die stehen grundsätzlich um 6 auf, weil sie das schon immer so gemacht haben. Die machen das wie früher. Ich wechsle jetzt die Szene. Geht es uns nicht manchmal auch so, wenn wir auf Gottes Wort hören? Wir hören es schon lange. Dabei unterstelle ich es niemandem, dass er es leichtfertig hört. Wir finden es sogar gut, was da gesagt wird und denken und hoffen, dass es gerade die richtigen Leute gehört haben. Wir sind bei den Klängen der guten Botschaft zufrieden, aber es reißt uns nicht mehr vom Hocker. Was muss passieren? Zeitweise können wir sogar gut bei schlafen, denn wir müssen es ja nicht hören, wir dürfen es ja hören. Doch hin und wieder erreicht uns so ein Weckruf aus heiterem Himmel. Damit haben wir jetzt gerade nicht gerechnet. Wir sind erschrocken. Doch wir sind manchmal auch hart im Nehmen, hat sich der Schreck erstmal verzogen, hören wir wieder die lieblichen Klänge. Manchmal sind wir sogar ärgerlich, dass es Verkündiger gibt, die uns Schwestern oder Brüder oder vielleicht im normalen Gespräch uns so angesprochen haben, dass uns der Schreck in die Knochen gefahren ist. Aber das ist biblisch. Die Bibel sagt im Hebräer 4, das Wort Gottes, das ist sowas von lebendig und kräftig und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, kennen wir heute gar nicht mehr, aber so ein richtiges Messer, und durchdringt durch und es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also, wenn jemand so erschrocken ist, nicht gleich um sich schlagen, in sich gehen. Hebräer 4, Vers 12 lesen. Wir sollten nicht vergessen, dass alle Schrift von Gott eingegeben einen Nutzen hat. Denn dem einen zur Lehre, dem anderen zur Aufdeckung der Schuld, wieder einem anderen zur Erziehung oder zur Besserung, dass ein Mensch Gottes vollkommen wird, zu allem guten Werk geschickt. Und so schreibt es Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus. Erweckung ist also wach werden und wach bleiben, neu auf die Botschaft Gottes hören, hörfähig bleiben, das heißt gehorsam sein und in Bewegung kommen. Erweckung gilt immer dem glaubenden Menschen, das heißt, der schon eine Verbindung zu Gott hat, damit beendet er diesen Dämmerzustand im Glauben. Hin und her wird die Meinung vertreten, wenn wir eine Evangelisation starten, das ist gleich Erweckung oder sie beginnt irgendwo dort. Und manchmal wird auch in solchen Gebetsgemeinschaften dann um Erweckung in der Evangelisation gebetet. Aber das ist ein Unterschied und den will ich jetzt erklären. Evangelisation ist nicht gleich Erweckung. Meine vorsichtige Antwort lautet, sie kann es werden. Doch ich unterscheide zwischen diesen beiden Begriffen und werde den Unterschied verdeutlichen. Zunächst Evangelisation. Evangelisation ist eine von Jesu Nachfolgern geplante Aktion, das hat es hier im Dorf auch schon gegeben und ich war auch sogar an zweien, glaube ich, also mindestens einmal hier in Werlau und einmal unten in St. Gorha beteiligt. Das ist eine Veranstaltung, die geschieht auf das Wort unseres Herrn Jesus durch seine Nachfolger, durch seine Jünger, zur Ehre Gottes. In der Evangelisation wird Jesus verherrlicht, also wieder, ich gebrauche dieses alte Wort, aber das heißt immer, Jesus bekannt machen. Habe kürzlich eine Predigt vom Papst Franziskus gehört und es hat mich stutzig gemacht. Er sprach immer von Evangelii Gaudium und da dachte ich, was ist das? Musste mal gucken. Was ist das? Das ist lateinisch. Evangelii Gaudium wird Evangelii mit zweimal I, glaube ich, oder zweimal E geschrieben, so ein langgezogen. Gaudium, frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Man muss nur lateinisch aufgepasst haben, aber ich hatte nie lateinisch gehabt. Ne? Und das hat mich so froh gemacht, dass was wir unter Gaudi verstehen, bringt der in das Evangelium rein. Es ist eine frohe Botschaft, es ist keine Botschaft zum Traurigsein. Das, wo es gepredigt wird, soll also Jesus verherrlichen, es soll ihn dieser Welt bekannt machen. Weil glaubende Menschen vom Heiligen Geist sich treiben lassen, zu planen, sich gegenseitig zu motivieren, einzuladen, den Einsatz dann auch durchzuführen, die Fürbitte für den Evangelisten üben oder für verlorene Menschen, dann auch die Nacharbeit zu planen, falls tatsächlich Menschen in dieser Verkündigungsreihe zum Glauben an Jesus kommen, dass sie gepflegt werden und auch in die Spur kommen, um auch selber wieder Jesus groß zu machen. Nur Jünger Jesu können das. Niemand anders käme auf den Gedanken, eine Evangelisation durchzuführen. Denn der natürliche Mensch versteht nichts vom Geist Gottes. Und diese Aktion ist an Menschen des Unglaubens gerichtet, an Menschen, die in der Welt der Sünde leben, nicht bekehrt sind, das heißt außerhalb der Gemeinschaft mit Jesus stehen und eigentlich nach der Aussage der Bibel, nach dem Zeugnis der Bibel, dem sicheren Tod entgegengehen. Der Grundgedanke der Evangelisation ist, dass diese Menschen unter die gute Herrschaft Jesu Christi kommen, damit er sie von der Sünde und von der Verlorenheit freimacht, damit sie glauben und leben. Erweckung dagegen geschieht in einer bestehenden Gemeinde, einer Kirche oder einer bibeltreuen Gruppe, aber auch nur an einzelnen Gläubigen, niemals pauschal. Meistens sind es so die lauen Christen. Sie sollen durch neue Hingabe die Fülle des Lebens, das Jesus anbietet, in Anspruch nehmen. Jetzt ist das ein Wortspiel, was ich bringe. In der Evangelisation, also in der Verkündigung der frohen Botschaft, sollen Menschen das Leben finden. In der Erweckung finden Bekehrte, wiedergeborene oder neugeborene Menschen die Fülle des Lebens. Erweckung ist eine Bewegung, die meistens ganz klein anfängt, aber immer größere Kreise zieht. Dr. Peters, dieser liebe Bruder und Lehrer, lebt schon lange nicht mehr. Er war früher Leiter der Missionsakademie in Korntal, berichtete auf der Konferenz für Weltmission in hessischem Eversbach über die Erweckungsbewegung in Afrika. Das war äußerst interessant, ihm dazu zu hören. Dort sind Tausende und Abertausende Menschen in Bewegung geraten. Über 70 Stämme sind nach und nach erfasst worden. Und dann sprang der Funke auch auf andere afrikanische Länder, Kenia, Tansania, Zaire und vieles andere. Mit Spannung und mit Begeisterung und diesem stark kanadischen Akzent, er war Kanadier, erzählte er, und wisst ihr, wie es begann? Also es war toll. Es fing an mit zwei Personen und er nannte auch die Namen dieser Männer. Diese beiden Männer haben 3 Tage und 3 Nächte gefastet und gebetet, das Wort Gottes studiert und immer Gott mit der Frage im Ohren gelegen, Herr, wie können wir beide belebt werden, damit durch uns dein Name in diesem Land groß wird? Ist es nicht vermessen, für ein Land wie Afrika zu beten? Hätte es nicht genügt, für das Dorf, wo sie lebten, wo die Missionsstation war, so zu beten und diese Bitte an Gott zu richten? Wir hätten es gemacht. Ich hätte es gemacht. Hätten wir den Mut für Deutschland, das im Vergleich zu Afrika eine Miniatur ist, so zu beten? Gott hat sich diese Bitte aber angenommen und sie ernst genommen und den beiden die Gnade der Erhörung geschenkt. Und das war 1928, also das liegt auch schon etwas zurück. Aber 1932, da hat die Erweckungsbewegung erstmal die Gemeinden voll erfasst. Und da ist es voll durchgebrochen. Und es fing auf einer Missionsstation an, noch nicht mal da, wo die beiden immer gebetet haben, und ging wie ein Feuer von einer Station zu anderen, von Land zu Land. Und er sagte damals, es hat bis heute nicht aufgehört. Und wenn ich Missionsberichte lese, ob von Wycliffe oder Allgemeine Missionsgesellschaft von Neukirchen oder was weiß ich was, ich habe eine ganze Reihe Briefe, die ich kriege, dann beobachte ich, dass dort geistliches Leben da ist und sehr lebendig ist. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass Christen verfolgt werden, dass sie sich trotz Verfolgung nicht unterdrücken lassen, sondern gerade an einer anderen Ecke wieder anfangen. Das ist etwas, was schon erstaunlich ist. Ähnlich berichtete er auch von der Schweiz in den 80er Jahren. Keiner weiß eigentlich, wie das begann. Aber der Gottesdienst in Kirchen, in den Gemeinden, auch in der katholischen Kirche, stieg um das Vierfache, da gibt es Statistiken darüber, überall entstanden lebendige Gebetsgemeinschaften. Überhaupt das Gebet wurde der Mittelpunkt des Gemeindelebens, soweit Dr. Peters. Am Anfang sagte ich, eine Evangelisation kann zur Erweckung werden. Davon kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Das war 1983. Da plante ich zum zweiten Mal einen Missionseinsatz mit einem unserer Rundzelter in Aurich. Aurich aus Friesland. Dort war eine ganz kleine Gemeinde, eine muntere Schar, biblische Zahl, 7 Leute gehörten zur Gemeinde. Und wenn man da einmal gewesen ist, kannte man sich gleich alle mit Namen. Das ist gut, da ist man nicht so fremd. Und solche Gemeinden, auch gerade so Neulandgemeinden, ob das Garmisch war oder sonst was alles, die brauchten immer besondere Unterstützung. Da bin ich x-mal darunter gefahren. Und die Begegnung mit den Geschwistern in Aurich haben bei mir einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Und ich bin immer nach Hause gefahren und ich war voll glücklich. Besonders die Gebetsgemeinschaften. Die Schwester und Brüder beteten darum, Herr, mache mich fähig, anderen in dieser Stadt ein Wegweiser zu sein. Und der Helmut, der das gebetet hatte, war fast blind. Er brauchte, wenn er durch die Stadt lief, immer jemanden, der ihn führte. Ein anderer betet, Herr Jesus, lass mich so leben, dass andere durch mich heil werden. Und Gott schenkt das 1983 über 40 Personen unter der Verkündigung von dem damaligen Evangelisten Manfred Bönig zum Glauben an Jesus kamen, andere aber ihren Glauben erneuerten. Und von daher war plötzlich eine größere Schar, die sich zur Verkündigung des Evangeliums bereit erklärt haben, und dabei war das Zelt selten voll. Und diese Auswirkungen beschränkten sich nicht nur auf Aurich, sondern auf die ganze Umgebung, auf Emden, Leer, Norden und wie die Dörfer alle da heißen. Und es ist eigentlich so, dass während man in Schleswig-Holstein von dem geistlichen Tod spricht, das sind Kirchen, die sind leer, das sind Gemeinden, da geht keiner hin. Das ist in Ostfriesland so nicht. Da sind sehr, sehr viele Gemeinschaftsbewegungen innerhalb der Kirche, aber auch Freikirchen, Brüdergemeinden und sowas. Und da begann das plötzlich an zu rumoren an und da waren Leute mit einem Mal, die diese Entdeckung gemacht haben, mit Jesus konkret zu leben, obwohl sie Jesus schon lange kannten. Sie nannten sich sogar Christen. Aber das, was sie jetzt erlebten, ließ sie nicht mehr ruhig werden, sie erzählten weiter. Ich erinnere mich an einen Lehrer, der auch Religionsunterricht in einer Mittelpunktschule gegeben hatte. Und er hat seinen Dienstauftrag durch dieses erweckte Leben, sein erwecktes Leben neu entdeckt oder neu formuliert. So ein bisschen Spielraum hatte er da wohl noch. Und dann hat er im Religionsunterricht zuallererst seine Gitarre rausgeholt und mit denen christliche Lieder gesungen. Ja, das hat bei den Kindern Wirkung gezeigt. Eine Frau aus Aurich, das war dann der Hammer, bekehrt sich. Sie, das war ein schweres Kaliber, diese Frau, okkulte Bindungen und sowas, also kaum eine wollte in ihrer Nähe bleiben. Und sie bekehrt sich, ihr Leben verändert sich, also ganz fantastisch. Und sie hat eine Schwester, die wohnt in Hamburg. Und jetzt ist diese Frau so begeistert davon, was bei ihr passiert ist, und dann ruft sie ihre Schwester an. Und erzählt ihr davon. Die Schwester fragt zurück, wie hieß denn der Mann, der da gesprochen hatte? Bönig. Bönig, ach so, wieso denn? Ja, ich habe hier ein Plakat, das war im Vorland von Hamburg, also so praktisch Provinz. Ich habe hier ein Plakat gesehen, da stand auch der Name drauf. Was machen die? Sie merken sich den Ort, wo das ist. Die gehen beide, sie und ihr Mann gehen dorthin. Und beide erleben sie sind so angesprochen, dass sie sich wirklich zu Jesus bekehren und erleben diese Neugeburt. Und dann hat der Pastor gesagt, und jetzt müsst ihr auch in die Gemeinde gehen, ja, und sie suchen sich eine Gemeinde, aber die Gemeinde, es ist sowas von erbärmlich, da gehören nur 5 Frauen dahin und die versammeln sich in so einem alten Verkaufsraum von einem alten Kohlenhandel. Und das ist der Ort Trittau, und sowas. Wir sind da früher öfters gewesen, also wenn wir mit 6 Personen als Familie dorthin kamen, wir haben da schon mal Urlaub gemacht in der Ecke, dann war der Saal schon fast voll. Aber jetzt waren es nur noch 5 Personen und die Umgebung, eine Katastrophe, der Kohlenhandel, überall schwarze Halden und so. Und diese 5 Frauen beteten um Erweckung. Und es war so aussichtslos, wie nur irgendwas aussichtslos sein konnte. Und da war immer nur die Frage, wer ist der Letzte, der hier Licht ausmachen muss und den Schlüssel zum letzten Mal umdreht. Und jetzt kommen in diese Gemeinde diese beiden Leute, ganz frisch, gläubig geworden, dynamisch bis zum Gehtnimmer. Und auf irgendwelchen Wegen trifft der Mann meinen Bruder. Und mein Bruder, der fuhr 30 Kilometer zur Gemeinde, der fuhr an zwei Gemeinden vorbei, damit er wieder in Hamburg in eine Gemeinde ist. Und da sagte: Mensch, du wirst jetzt hier gebraucht. Dann trifft er noch einen, du wirst hier gebraucht. Und nach kaum 4 Jahren ist die Gemeinde auf 70 Personen angewachsen. Die ist heute nicht mehr so groß, die haben einen anderen Raum und so alle. Da sind sehr viele Spannungen auch gewesen und so. Leider ist das so, dass wo Gott seine Gemeinde baut und wo etwas wächst, dann kommt der Teufel und reißt das mal wieder raus und so. Das ist zum Heulen, aber das ist das Leben. Ja, auch unsere Gegend, aus der ich komme, diese Betonung Hinterland war gar nicht so unwichtig. Ich hätte es nicht gesagt, aber du hast es jetzt gesagt. Dieses Hinterland, das hat etwas mit den Fürstentümern und sowas zu tun. Mir ist das eigentlich egal und ich sage das auch nicht laut, weil es dann, ach du liebe Zeit, ein Hinterländer. Ja, was sind das denn für Gestalten? Aber dieses Land hat zum Beispiel 1860, da begann das, auch eine solche erweckliche Bewegung erlebt. Und das war so nachhaltig, das hält tatsächlich in manchen Gemeinden noch heute an. Und da sind auch das kleine Dorf Rundshausen, wo ich wohnte, war zu der Zeit 350 Einwohner groß. Heute sind wir doppelt so groß. Also wir haben uns gesteigert. Da ist eine Gemeinde von 120 Gemeindeglieder, aber die kommen nicht mehr alle aus dem Ort, sondern auch aus den Nachbardörfern. Und diese Bewegung, die war so gravierend, dass Leute, die sich nie mit den christlichen Sachen beschäftigt haben, plötzlich entdeckt haben, ja, du bist jetzt gemeint, du bist gefragt. Angefangen hat das aber in mancher Bauernstube, weil dort Menschen die Bibel gelesen haben. Die haben angefangen, die Bibel zu lesen, haben gesagt, also das, was wir hier so als christliches Leben nennen, das ist ja gar keins. In der Bibel steht das ganz anders. Und diese Leute sind dann der Schrift gemäß gehorsam geworden und haben ihr Leben umgestaltet. Interessant war es auch, dass das hauptsächlich über Abendmahl und andere so wichtige kirchliche Einrichtungen passiert ist. Ich muss Tempo machen, sonst kommt mit der Kartoffel die Geschichte wieder. Also, Evangelisation kann man planen, man muss sie sogar planen. Erweckung dagegen ist eine Gottesstunde, da wird eine erfasst. Und der scheut sich nicht von diesem Erfasstsein anderen zu erzählen. Es ist ein Moment Gottes. Und in der Bibel gibt es einen Begriff im 2. Korintherbrief, das ist der Tag des Heils. Und dieser Tag des Heils sollte nach Möglichkeit ein Leben lang anhalten. Kann man diesen Augenblick eigentlich herbeiführen? Ich mache das jetzt so, dass ich 5 Punkte anführe, das sind 5 mögliche, dass es möglich ist, das ist so eine Art Antwort, dass man diesen Augenblick auch herbeiführen kann. Einmal das erste ist Wecken des Gebetsgeistes in der Gemeinde. Vor nicht so langer Zeit, da hieß es FEG, Freie Evangelische Gemeinde, Markenzeichen Bibeltreu, Markenzeichen Gebetsleben. Da können wir heute nicht mehr reden davon. Hat sich gewaltig verändert. Das Gebet sollte aber wirklich die Gemeinden beherrschen. Die Gemeinde sollte das Gebet neu entdecken, in Familien, in unseren Feiern oder was wir auch alles machen, in allen Kreisen der Gemeinde, Chor, Hauskreise, Kindergruppen und so weiter. Dank und Fürbitte für unerlöste Menschen sollte das Gebet bestimmen. Die Brüder des Alten Bundes machen es uns hier vor. Wir haben es am Anfang aus dieser Lesung vom Paul Gerhard gehört. Sie stehen in direkter Verbindung mit dem lebendigen Gott, empfangen Lob und Tadel, Anweisung und Zurechtweisung. Und dann heißt es, da gehorcht der Zerubabel, der Sohn Sealtiels und Josua. Und der Herr erweckte den Geist dieser Brüder und der ganzen Gemeinde oder des ganzen Volkes und sie arbeiteten am Hause ihres Gottes. Dem Volk Gottes fehlt heute der Glaube an das Gebet. Und ich bekenne es, das fehlt auch mir manchmal. Ich ertappe mich immer wieder dabei. In einer Zeitschrift las ich einen Bericht. Ein Journalist behauptete, er wäre Atheist, und er kappelte sich, wenn es irgendwo ging, immer mit Christen. Und da ist er wieder mit einem Christen, den er schon wohl längere Zeit kannte und traktierte, mit dem ist er in einen Disput geraten, und da behauptet der Christ ganz einfach, Gott ist so real, jetzt zwischen uns hier, wie wir uns sehen. Er ist da. Und du kannst ihn nicht einfach wegdiskutieren. Darauf hat der Atheist gedacht, jetzt kriegst du den Kleinen, den Christen. Wenn er da ist, sagt er, dann soll er mit mir reden. Da hat der Atheist sich aber verrechnet, denn der Christ nutzt diese Gelegenheit und fordert ihn zu einem gemeinsamen Beten auf und sagt, du fängst an und Gott wird dir antworten. Und der Atheist geht auf diesen Vorschlag ein und betet zu Gott, dessen Existenz er bis jetzt an der Existenz erzweifelte, die Führung in seinem Leben zu übernehmen. Und das ist augenblicklich passiert. Das Wunder geschah und er wurde als ein Kind Gottes angenommen. Später sagte er scherzhaft, es ist gefährlich, mit Gott zu sprechen. Es ist gefährlich mit Gott, weil er da ist und er reagiert auf unser Gespräch. Der Evangelist Willem Pahls, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, es gibt Gegenden, da ist er total bekannt, warnt in seinen Vorbereitungsgottesdiensten, und ich hatte immer wieder mit ihm zu tun, er warnt in seinen Vorbereitungen für Evangelisation, nicht in die Sünde der Gebetslosigkeit verfallen. Er nennt das, wenn Christen, die wissen, wer sie auf den richtigen Weg gebracht hatte, den Herrn des Lebens oder des Herrn über Leben und Tod nicht anbeten. Zweitens, Besuchsdienst. Das treue Nachgehen besonderer Personen in der Gemeinde. Manchmal sind das solche Leute, die kommen sogar gerne in die Gemeinde, aber sie wollen nichts machen und so, naja, das ist nicht so ihr Ding. Das ist aber jetzt eigentlich zweitrangig. In der Regel versehen diesen Dienst Pastoren oder Älteste diesen Besuchsdienst. Aber ich möchte euch als Gemeinde motivieren zum Besuchsdienst, denn dieser Dienst in der Gemeinde geht wirklich alle etwas an. Wir merken manchmal im Gottesdienst, ich bin froh, dass heute doch eine ganze Reihe Leute hier sind, aber da sind zwischendurch immer wieder Stühle frei. Dann sollte man sich Gedanken machen, wer hat denn gestern oder letzten Sonntag auf diesem Stuhl gesessen und warum fehlt er heute? Und das sollte man nicht nur dabei belassen, dass man so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht hatte, sondern Telefonhörer und anrufen, E-Mail schreiben oder SMS, ich habe dich vermisst. Was glaubt ihr, was das für Auswirkungen hat? Ich fahre viel mit dem Fahrrad und fahre neulich durch einen Ort und irgendwie so ganz im Vorbeifahren fällt mir ein, ach, das ist ein junges Pärchen, die sind vor kurzem bei uns in der Gemeinde getraut worden, ist so weitläufiger Freundeskreis. Und da denke ich, ach, da gehst du mal gucken, was die gerade so im Geschäft machen. Tatsächlich, ich treffe die Frau dort an und ich bin dann immer so auf Scherze raus, oh, ergänzt mich noch, ja, ich weiß, wer du bist. Ne? Ich sage, ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Ja, sagt sie, das ist mit dem Aufstehen immer so ein Problem und so. Die würden auch lieber um 10:30 aufstehen oder zum Gottesdienst gehen. Und ich habe gesagt, aber das kann doch nicht alles sein. Was war? Am nächsten Sonntag waren sie da. Und ich mache das immer so, ich hatte die ersten Kontakte zu diesen beiden gehabt. Und ich sitze so, dass ich den Eingang sehe. Und wenn ich sie sah, dann habe ich schon gleich gesagt, hier, da habe ich die Plätze auch für sie reserviert. Die brauchten sich da also nicht zu suchen, weil die ziemlich spät kamen. Und die spät kommen, müssen bis nach vorne gehen. Das ist natürlich logisch. Ne? Und die waren da. Ne? Aber ich hatte dann auch einen Abreiber gekriegt. Aber als wir neulich da waren, da warst du nicht da. Ja, da war ich irgendwo in der Prärie, habe ich anderen Menschen die Botschaft gesagt. Aber so einfach ist das, so einfach ist das. Paulus berichtet zum Beispiel, das will ich begründen, dass Hausbesuche oder Besuchsdienst nicht eine Erfindung der Neuzeit ist. Er berichtet, dass er in Ephesus 3 Jahre lang Menschen in den Häusern aufgesucht hatte, um sie zu ermahnen. Und dabei hat er viel geweint, so hat ihm das wehgetan. Und er erlebt das Wunder, dass die Epheser Gemeinde zurechtkommt. Bete darum, dass Gott dich mit dem Geist der Fürsorge beschenkt. Und drittens, dem Heiligen Geist den größtmöglichen Raum zum Arbeiten einräumen. Denn Gott will eine Erweckung. Er will aufgeweckte Menschen. Erweckung ist das ganz Normale in der Gemeinde. Diese Tatsache entnehme ich aus der Apostelgeschichte. Dort wird das beschrieben. Erweckung ist normal. Und manche, dass manches warten, so, ja, es kann ja immer noch was passieren. Das ist eigentlich nicht normal und die Zeit ist eigentlich überreif. Wenn wir noch länger warten, werden die Früchte faul. Und so wie uns die Apostelgeschichte das erweckliche Leben der ersten Christen beschreibt, das ist der Idealzustand. Aber wie kam es zu diesen erweckten Gemeinden damals? Ganz einfach, durch die lehrende und erweckliche Predigt der Apostel. Wenn sie gepredigt haben, dann lesen wir, da ging es der Volksmenge durch Herz. Dass es zu diesen gewaltigen Aufbrüchen kam, ist dem Werk des Heiligen Geistes zu verdanken. Und hier sollten wir neu lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes die Gottesdienste zu erleben. Er ist da. Er hat uns nicht vergessen, unseren Dienst zu tun und das mit Furcht und Zittern und großer Freude. Uns sollte Furcht befallen, wo wir dem Heiligen Geist in seinem Wirken bremsen, Freude aber darüber wachsen, dass er uns in allem Dienst leitet. Eine Gemeinde wird erweckt, wenn sie aufhört, dem Geist Gottes vorzuschreiben, wie und wo und durch was er zu wirken hat, ist eine Aussage eines Auslegers. Und viertens, günstige Voraussetzungen für die Erweckung schaffen. Und das ist, günstige Voraussetzungen liegen in der Familie. Kurt Scherer, ein Seelsorger, der hat viel im Evangeliumsrundfunk gearbeitet, sagt das so: Es gibt keine bessere Basis, Christus zu leben, als eine auf Christus gegründete Ehe und Familie. Wenn hier andere Erfahrungen gemacht haben, das ist jetzt nicht das Thema, aber ich weiß, dass andere Erfahrungen gemacht haben. Aber er sagt dann, je gesünder unsere Ehen und Familien sind, desto schlagkräftiger ist die Gemeinde Jesu Christi. Das überträgt sich. Jesus will seine Gemeinde mit neuer Leuchtkraft mitten in einer finsteren Welt bezeugen durch intakte Familien. Unsere Ehen sind nicht schon deshalb intakt, nur weil wir die Zeitschrift Family oder Eltern oder was weiß ich sonst gelesen haben. Wir sollten neu den Mut haben, und da ist keine Ehe zu jung oder zu alt, uns gegenseitig einzugestehen, dass es in der Vergangenheit eben nicht alles auf rosa Wolken sich abgespielt hatte, dass auch wir Schwierigkeiten und Einbrüche in diese Ehegemeinschaft hatten, was weiß ich, was das auch immer ist, da fällt uns doch keine Zacke aus der Krone. Und solche Bekenntnisse sind auch der jungen Generation gegenüber wichtig. Das bringt die Generationen zusammen, alt mit jung. Und Gott sieht das auch und er schenkt Vergebung, wo Schuld zwischen Menschen steht, in den Familien oder sonst wo. Und die Vergebung bewirkt Erneuerung des Sinnes. Wenn ich jemand erzähle, dass ich mit meiner Frau Gerda 48 Jahre verheiratet war, sie ist 2012 leider ganz plötzlich verstorben, da sehen besonders junge Menschen in mir einen Übermenschen. Boah, das ist heute angeblich nicht mehr möglich. Doch wenn ich Ihnen erzähle, dass auch unsere Ehe von manchen Krisen geschüttelt war, aber mit Gottes Hilfe, zu dem wir immer die Zuflucht gesucht haben, weil er der Stifter der Ehe ist, ist das wieder in Ordnung gekommen. Die Gemeinde Jesu braucht Väter und Mütter in Christus, die das lösende Wort sprechen können, gerade heute, in dem alle eheethischen Werte auf den Kopf gestellt werden. Die Gemeinde Jesu braucht mutige Väter und mutige Mütter in Christus, die gegen den Trend bezeugen, es gibt keine Alternative zur Ehe. Gott will, dass diese kleinste Zelle menschlicher Gemeinschaft dazu gebrauchen, dass sein Heil unter die Leute gebracht wird, die ohne ihn leben. Und fünftens, der letzte Punkt, sehr günstige Voraussetzung für eine Erweckung ist missionarisch, diakonisch Leben, sowohl als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Das Ganze steht unter dem Gotteswort begründet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich bin der Herr. So steht es im Alten Testament. Und neutestamentlich wird das so ausgedrückt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das Erkennungsmerkmal der Christen ist Liebe. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen den Menschen dann nicht mehr nachzurennen, um sie mit der Botschaft Gottes zu erreichen und sie zu begeistern. Wir werden erkennen, sie werden erkennen und kommen, weil sie einen solchen Wesenszug eines Menschen bis jetzt woanders nicht beobachten konnten. John Stott, auch ein alter Haudegen, ein Missionar, Schriftsteller und was weiß ich, was er gemacht hat, er lebt auch nicht mehr. Der hat einen ganz sagenhaften Satz geprägt: Wenn sich Christen der Not der Menschen gegenüber blind stellen, brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn sich die Menschen der frohen Botschaft gegenüber taub stellen. Da ist eine ganze Menge Wahrheit drin und wir haben allerhand Gelegenheiten, das auch jetzt unter Beweis zu stellen, durch die Flüchtlingsströme und was weiß ich, was wir alle für Nöte haben. Wir sind, und ich begründe das, warum das so wichtig ist, wir sind nicht nur deshalb erlöst worden, um der Hölle zu entrinnen, um in den Himmel zu kommen, sondern damit wir bereits jetzt und hier Gott dienen, mit Wort und Tat und sein Reich proklamieren. Als junger Christ bin ich in solchem Selbstverständnis aufgewachsen, missionarisch, diakonisch für Jesus da zu sein. Ich hatte aber auch Menschen, die mir als Vorbilder dienten. Einer davon lebt noch, der ist schon über 90 Jahre, man nennt ihn, er war Pastor und er lebt noch in Hamburg und man nennt ihn den Apostel Johannes mittlerweile wegen seines Alters. Aber als ich ihn vor 2 Jahren zuletzt besucht hatte, da erinnerte er mich sofort an meine Jugendzeit. Ich habe Freude gehabt, dass du gekommen bist, denn du hattest schon viel von Jesus gehört, aber du hast zu der Zeit noch nicht geglaubt, aber ich bin dann gläubig geworden und das wusste der noch. Wo sind in der Gemeinde diese Menschen, die diesen Glauben zum Anfassen leben und selber anfassen? Gut, bei einer kleinen Gemeinde muss wahrscheinlich jede alles anfassen, aber das ist ganz wichtig, dass wir uns dann neu vielleicht eine Bilanz ziehen, wie können wir dieses Leben der Diakonie neu organisieren. Denn Diakonie beginnt damit, dass eine hinschaut, wo andere wegschauen. Das ist einfach. Nicht einfach, aber schriftgemäß. Jesus preist sogar die selig oder glücklich, die diesen Dienst am nächsten tun. Indem wir das Wort Gottes leben, es nicht nur wissen, sondern auch tun, schaffen wir günstige Voraussetzungen für Erweckung. Das entdecken wir aber nur, wenn wir uns bewegen, wenn wir gehen. Darum lasst uns losgehen, um gute Voraussetzungen für eine Erweckung zu schaffen. Erweckung geschieht nicht durch Bau neuer Gemeindehäuser. Vielleicht wird das danach notwendig, aber zunächst nicht. Erweckung fängt bei jedem Einzelnen an. Corrie ten Boom, eine Schriftstellerin, eine Holländerin, die schreibt das so: Erweckung beginnt niemals global und erreicht dann die Gemeinden, sondern Erweckung beginnt immer auf einer Fläche, wo 2 Füße Platz haben und setzt sich dann fort und kann globale Ausmaße erreichen. Ich bin davon überzeugt, da wo wir sind, nicht da wo wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir neu anfangen müssen, ob als Manager, als Rentner, Hausfrau, Schüler oder was weiß ich was. Nichts wünsche ich mehr, als dass diese Gottesstunde wir hier auch in Werlau erleben. Ich bin eigentlich schon weit über die Zeit, aber ich habe noch ein kleines Erlebnis. Ich hatte auf meinen Reisen immer wieder mit einer bestimmten Familie zu tun und die Familie ist durch viel Not durchgegangen. Junge Familie, jung verheiratet. Bis dann am Ende klar war, sie kriegen keine Kinder, sie hatten mehrere Totgeburten und das war also ein Drama. Jedes Mal, wenn ich da hinkam, ich habe manchmal mit diesen Leuten mitgeweint. Und das, wenn ich dann da war, war also die Stimmung war irgendwie sehr getrübt. Und eines Tages bin ich in der Gemeinde und ich war oft bei denen einquartiert, aber dieses Mal nicht. Ich treffe die Frau in der Gemeinde und ich merke, sie ist völlig verändert. Sie ist völlig verändert. Sie ist aufgeweckt, eigentlich recht fröhlich. Und da sage ich, kannst du mir erklären, was los ist? Ja, sagt sie, ich habe eine persönliche Erweckung erlebt. Sie hat verschiedene Karten und sowas. Immer wenn irgendeine Not eingetreten ist, dann haben ja auch Leute geschrieben und sowas. Und da hat sie verschiedene Karten studiert. Ich weiß aber nicht mehr, was das jetzt war. Und da hat sie in eine Karte etwas gelesen. Und da sagt sie, hier startest du jetzt. Das ist der Anfang für ein neues, von Gott gesegnetes Leben. Ich habe eine persönliche Erweckung erlebt. Ans Werk, Zerubabel, ans Werk, Josua, ans Werk, ihr Frauen und Männer von Werlau. Gott sagt, ich stehe euch bei, ich, der Herr der ganzen Welt, sage es. Ich habe auch euch meine Hilfe zugesagt, als ihr noch in der Gefangenschaft in Ägypten wart, ja, das kann jeder seinen Ort der Gefangenschaft selber benennen. Und ich bin mit euch gezogen und diese Zusage gilt noch heute. Ich bin mit der Kraft meines Heiligen Geistes mitten unter euch. Habt keine Angst. Und Jesus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. So, wo ist der Zettel?